Genau, Muskulatur erhalten so gut wie möglich, weil Muskulatur unfassbar beschützend wirkt, antientzündlich, ist einer der größten Risikofaktoren für im Alter zu sterben, ist weniger Muskulatur. Also das ist ein riesen Thema. Sarkopenie ist der Fachbegriff dafür, weil wir einfach wissen, dass Muskulatur schützend auf all diese Aspekte wirkt. Und Muskulatur schützt dich vor Stürzen, aber je mehr Muskulatur du hast, desto mehr wirst du dich wahrscheinlich auch bewegen. Und Bewegung halt einfach der wichtigste Schutzfaktor auch für Herz-Kreislauf, aber auch fürs Gehirn wiederum ist. Das bedeutet also bis ins hohe Alter, Schlaf, Ernährung, all die Faktoren, die du gerade genannt hast, ein gesundes männliches Verhalten, das schützt dann vor ganz, ganz vielen Sachen und verzeiht dir dann auch andere Sachen, wie vielleicht gelegentlich mal einen Schluck Alkohol, gelegentlich mal ein bisschen Rauchen, wenn du den Rest, ein gesundes Körperfettanteil für dein Alter, das sind so ganz wichtige Faktoren.
Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Heute habe ich den lieben Marc Richter bei mir. Marc, du bist Heilpraktiker, Fitnessexperte. Ich glaube, man sieht dich auf vielen oder hat dich lange bei verschiedenen Gesundheitskonferenzen gesehen. Ich weiß, du hast viele spannende Pläne in und um Regensburg. Freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst. Wir wollen über ein spannendes Thema reden. Aber bevor wir eintauchen, stell dich doch mal kurz selber vor. Wer bist du? Was treibt dich an? Wie bist du vielleicht auch zu der Passion gekommen, der du jetzt nachgehst?
Ja, das ist natürlich immer eine komplexe Frage zu Beginn. Ich bin Heilpraktiker in Regensburg, betreue hauptsächlich Frauen. Das ist so das Größte, was ich mache, dass ich viel mit Frauen arbeite, mich dadurch sehr, sehr viel natürlich mit Hormonen auseinandersetze und dadurch natürlich schon auch viel in den männlichen Bereich geschaut habe, weil erstens wegen mir selber, aber auch, weil natürlich einfach, wenn man sich mit Hormonen beschäftigt, man sich auch mit den männlichen Hormonen beschäftigen darf und sollte. Und betreue online die meisten. Also ich habe kaum noch Patienten in der Praxis, vielleicht 1-2 pro Woche. Den Rest betreue ich in ganz Europa, teilweise auch ein paar englischsprachig und so auf der ganzen Welt. Einfach in dem Kontext. Und ich sehe mich so ein bisschen wie den modernen Hausarzt. Ich kenne mich mit sehr, sehr vielen Themenbereichen aus, mache aber nicht alles selber. Aber ich entscheide immer, okay, welcher Patient braucht was? Wann schicke ich meinen Patienten zu welchem Fachmann? Sei es Zahnarzt, sei es Trainer, sei es Traumatherapeuten, sei es was auch immer. Und dann kommen die wieder zu mir zurück und bei mir laufen die Fäden immer so zusammen. Und so sollte das ja eigentlich früher der Hausarzt machen oder so macht es ja auch generell noch der Hausarzt, dass er sagt, okay, du musst jetzt mal zum Endokrinologen oder dahin, nur dass ich mich halt mit breiteren Themen auskenne und dass ich halt die Leute dann nicht zum normalen Zahnarzt schicke, sondern zum biologischen Zahnarzt schicke oder nicht zum Psychologen zur Gesprächstherapie, sondern eher zur Traumatherapie. Also so sehe ich meine Arbeit und ich mache größtenteils mit meinen Patientinnen Ernährung, Nährstoffe, Blutwerte, Haarmineralanalyse, also viel Diagnostik, was halt gut geht und macht dann ganz viel auch Lifestyle, dass ich halt mit den Leuten über Schlaf rede, Stressmanagement, auch schon die Psyche mit reinbringe und so, soweit das in meinem Kontext geht und dann eben gucke, okay, in welchem stufenweisigen Prozess können wir die Leute von 1-2 Jahren durch das Ganze durchschleusen, weil einfach Gesundheit ja viel, viel mehr als nur Nährstoff und Ernährung ist, aber auch als mehr, nur um sich um seine Psyche zu kümmern, wenn man den Körper komplett vernachlässigt. Also wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles wie ein Nagel aus und zu mir kommen halt ganz, ganz viele Patienten auch, die sehr viel schon gemacht haben, aber hauptsächlich in einem Bereich. Also ich habe ganz viele Patientinnen, wie ich ja gesagt habe, und die kümmern sich sehr, sehr viel gerne um ihre Psyche, um emotionale Themen, aber wenn die halt den Körper komplett vernachlässigen, fehlt ihnen ganz oft die Energie, um diese Prozesse überhaupt erst voranzubringen oder auch richtig zu integrieren. Und wir wissen halt einfach, ja, dass der Körper einen riesen Einfluss auf unsere Psyche hat, aber auch andersrum. Und ich gucke halt so, okay, Reihenfolge, wann ist was dran, wie schnell kann ich mit dem jeweiligen Patienten da durchgehen, weil jeder Mensch hat sein eigenes Tempo, basierend auf seinen Herausforderungen, auf seinen Ressourcen, auf seiner Persönlichkeit. Und ja, arbeite dann mit Patienten so 1-2 Jahre zusammen und gehe halt diese ganzen Stufen durch mit denen.
Spannend, macht für mich sehr viel Sinn, weil ich glaube, das ist ja sowieso auch so ein bisschen das Problem mit der, ich sage jetzt mal Medizin 2.0, das ist sozusagen eigentlich immer nur auf die
Genau, also eigentlich auch um die Diagnose geht, aber anstatt wird gar nicht sozusagen geguckt, weißt du, mal unter den Teppich geguckt, naja, was sind denn eigentlich die Treiber für das, was letztendlich jetzt aufkommt, ne? Was ich so spannend finde, weil, und das gebe ich dir ein Kompliment, und das kommt auch wirklich von Herzen, du bist für mich schon auch eine Person, die aber eine sehr gesunde und schöne Männlichkeit ausstrahlt. Also wir wollen ja heute auch so ein bisschen über den Geschlechterunterschied Männlein, Weiblein reden. Was ich so spannend finde, ist sozusagen, weil für mich, ich habe gedacht, weißt du, du hast viele männliche Patienten oder Klienten. Aber es ist ja genau das Gegenteil. Und da würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie kam das? Also du bist ja sicherlich, hast du sicherlich nicht deine Ausbildung angefangen und zu sagen, so, als Heilpraktiker und dann sozusagen kümmere ich mich vor allem um die weiblichen, um die weiblichen Körper oder Menschen, sondern wie kam das?
Ja, du hast ja auf den ganzen Flowfest, wo wir uns ja oft auch kennengelernt haben, den Daniel Knebel kennengelernt. Und das war so einer meiner ersten Berührungspunkte. Ich habe am Studium parallel als Trainer gearbeitet, habe halt Functional-Trainingskurse gegeben. Und beim Daniel hatte ich dann die ersten Kurse zum Thema Hormone, Darm, Entgiftung. Und da gab es halt auch ein Seminar speziell für Frauengesundheit. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und als ich dann so angefangen habe, heißt ja immer, okay, du musst dich irgendwie spezialisieren und dir eine Nische suchen. Und dann dachte ich, warum nicht mit Frauen arbeiten? Und das hat sich als einer der besten Entscheidungen überhaupt herausgestellt, weil Frauen grundsätzlich viel offener für diese Themen leider noch sind, Frauen auch oft disziplinierter sind und Frauen sind halt auch viel, viel dankbarer. Das heißt, ich bekomme immer mal wieder kleine Geschenke, Olivenöl und eine Flasche Wein oder einen eigenen Honig oder irgendwas. Von Männern kriegst du meistens einfach nur einen feuchten Händedruck und dann war's das. Deswegen ist es schon vorteilhafter, mit Frauen zu arbeiten. Aber Männer ziehen jetzt, finde ich, auch immer mehr nach, dass halt immer mehr Männer auch offen sind zu sagen, okay, irgendwie muss ich schon auch an mir arbeiten, weil ich sehe das halt ganz viel mit meinen Patientinnen in dem Beziehungsthema. Die Frauen arbeiten unfassbar an sich, sei es beim Thema Kinderwunsch, der noch nicht ganz klappt, sei es bei den psychischen Themen. Und wenn der Partner dann nicht mitzieht, stockt es halt ganz oft und dann kommt es halt ganz oft auch zur Trennung, weil wenn du halt deinem Partner in vielen Themen sehr, sehr weit voraus bist, ohne das jetzt bewerten zu sagen, aber einfach, wenn du halt dich viel mit dir selber beschäftigst und mit deiner Gesundheit, das geht halt irgendwann nicht mehr. Du musst ungefähr auf einer Ebene sein, vielleicht nicht immer gleich oder so, aber wenn halt dann die Partner gar nicht hinterherziehen, dann ja. Und die Männer haben halt auch ihre Probleme, aber viele halt bisher wollen sich dem Ganzen nicht stellen und das ändert sich jetzt so ein bisschen. Aber so kam ich halt zu dem Thema Weiblichkeit und über das Thema Weiblichkeit natürlich dann auch ganz, ganz viel zum Thema Männlichkeit eben in meiner eigenen Beziehung, in dem Bezug, okay, wie schaffe ich es, dass meine Patientinnen auch glückliche Beziehungen führen? Dann beschäftigst du dich mit Weiblichkeit. Und wenn wir uns Yin und Yang anschauen, wenn wir uns Weiblichkeit, Männlichkeit anschauen, ist eigentlich ja Männlichkeit der aktivere Part. Das heißt, eigentlich sollte der weiblichere Part, auch ohne wieder das zu bewerten, der passivere Part sein. Wenn aber der Mann nicht aus dem Tritt kommt, wenn der Mann seinen Scheiß nicht auf die Reihe kriegt, dann kann die Frau nicht in ihre Weiblichkeit gehen, weil sie aus Selbstschutz wieder in ihre männliche Rolle muss, weil sie das Gefühl hat, ich bin unsicher, mein Mann kriegt das nicht auf die Reihe. Was auch immer das ist, ob es Finanzen ist, ob es sein eigenes Leben ist, ob es sich um ja, das Ganze zu kümmern ist. Und deswegen musste ich mich auch einfach ganz viel damit beschäftigen und habe mich dann natürlich auch ganz viel in meiner eigenen Beziehung damit beschäftigt. Und es ist halt ein sehr, sehr spannendes Thema. Und es ist halt einfach schade, dass ich dann trotzdem wieder bei meinen Patientinnen sehr stark auf den Partner angewiesen bin, weil halt die Frauen nicht von selber sonst sich so fallen lassen können, wenn der Partner keine Sicherheit ausstrahlt.
Wie hast du das gemacht in der Beziehung oder vielleicht auch was? Also, weil ich glaube, es ist halt, also es ist super spannend. Ich glaube wirklich, dass es ein ganz häufig vorkommendes Thema ist, dass man quasi bildlich an einem Strang zieht, aber energetisch kriegt man das nicht hin, sondern man kommt nicht in diese Yin- und Yang-Rolle. Und nun kann man natürlich rangehen und kann sagen, gut, wir stellen eine gemeinsame Vision auf, weißt du, wir wollen dreimal die Woche mit einem Sport machen oder jeder macht Sport für sich. Und das ist ja schon mal der erste Schritt, aber wie konkret hast du das bei dir umgesetzt, dass du jetzt eigentlich das Gefühl hast, krass, wir sind da gemeinsam gewachsen? Weil ich glaube felsenfest, dass das in jeder Beziehung irgendwann eine Rolle spielt.
Also der erste Punkt ist natürlich schon mal, du musst dir von Haus aus den richtigen Partner dafür aussuchen. Also
Ja,
das ist schon mal
vorteilhaft. Ja,
das
genau.
ist der halt schon mal vorteilhaft. Also du kannst jemanden nicht zu etwas zwingen, wo die Person nicht dazu richtig ist. Das heißt, die Grundtendenz und Offenheit muss natürlich schon mal vorhinein gegeben sein. Das ist schon mal das Allererste. Du kannst, wie gesagt, da die Leute nicht zu zwingen und nicht jeder Mensch ist dazu in diesem Leben jetzt wahrscheinlich da, um sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass wir jedes Mal wiedergeboren werden, vielleicht nicht gleich in dem nächsten Jahr, aber was weiß ich, was für Abschnitte das sind. Und das ist halt wie so ein Videospiel und wir kommen immer Level weiter, Level weiter, Level weiter. Und manche werden halt in dem Leben einfach geboren, um sich vielleicht nicht zu entwickeln, aber um als Beispiel für andere Menschen zu dienen. Nicht unbedingt immer als bestes Beispiel, vielleicht auch als, wir lernen auch viel an Negativbeispielen. Aber ich glaube halt nicht, dass jeder sich in diesem Leben dazu entwickelt. Aber ich habe auch ganz viele erlebt in meinem Leben schon und in meiner Arbeit, wo ich gedacht hätte, boah, der wird sich nie ändern und nicht vielleicht im nächsten Jahr, aber 5 Jahre später hat sich die Person wirklich dramatisch geändert, wo ich gedacht hätte, hätte ich nicht erwartet. Das heißt, man kann es wirklich nicht immer, oft nicht immer sagen und manche brauchen halt einfach viel, viel länger. Die brauchen viel höhere Schmerzpunkte, was auch immer, aber dann manchmal doch nach 5 Jahren kommt diese Veränderung. Aber die erste wichtige Sache ist schon mal, du musst dir den richtigen Partner zu Beginn so ein bisschen aussuchen. Nicht perfekt, aber halt diese Offenheit, dieses Interesse muss da sein. Das ist halt schon mal ganz, ganz wichtig. Und da habe ich halt meine Partnerin einfach in diesem Kontext auch kennengelernt. Ich habe eigentlich nur Freunde, die so sind. Und in dem Kontext habe ich sie dann halt auch kennengelernt. Mein Vorteil war auch, muss ich sagen, meine Verlobte ist 9 Jahre älter als ich. Und sie hat gesagt, hätten wir uns vor 10 Jahren kennengelernt, wäre sie noch nicht so weit gewesen. Das heißt, bei ihr hat es ein bisschen länger gedauert. Was ich nicht so mitbekommen habe, weil wir uns erst kennengelernt haben, als sie so war. Aber das war zum Beispiel bei mir auch ein Vorteil, dass sie halt einfach schon ein bisschen reifer war. Sie war zum Beispiel ganz klassisch traumatisch aufgewachsen, südamerikanisch, Eltern getrennt, Papa hat die Mama nicht so gut behandelt, dann war die Mama mit ihr alleine, hat aber sich immer nur um Kinder und Haushalt gekümmert, war dadurch finanziell sehr stark vom Papa abhängig. Nach der Trennung kein Geld, sehr schlechte Situation. Und da hat sie natürlich von klein auf gelernt, okay, sei niemals vom Mann abhängig. Und sie hat sich dann in so eine sehr klassische vegetarische Feministin entwickelt. So ganz typisch. Hat dann sich selbstständig gemacht, hat Geld verdient, mehr als die meisten Männer und hat halt dann mit Anfang 30 gemerkt, scheiße, ich bin total unglücklich, das war auch nicht der richtige Weg. Hätten wir uns aber eben davor kennengelernt, wäre sie noch komplett da drin gewesen und sie musste das halt auch wieder durch Schmerz erst erfahren, dass sie das als Frau überhaupt nicht glücklich macht. Und für sie war jetzt auch die letzten 5 Jahre der Weg, wie komme ich wieder mehr in meine Weiblichkeit und kann mich meinen Ängsten stellen, mich in eine gewisse Abhängigkeit von meinem Partner zu begeben. Und sie sagt auch, sie musste halt auch wieder erst den richtigen Partner kennenlernen, wo sie so grundsätzlich das Gefühl hat, das ist möglich. Nicht einfach, aber möglich. Und sie hat halt auch gesagt, mit all ihren Partnern vorher ging das halt einfach nicht, weil die nicht in ihrer Männlichkeit waren, dass sie sich sicher genug gefühlt hat. Sie kämpft damit immer noch sehr, sehr stark, dass sie halt sagt, hey, was ist, wenn wir uns jemals trennen oder scheiden und dann bin ich finanziell oder was weiß ich abhängig. Diese Ängste hast du halt immer. Deswegen ist es auch wieder ganz wichtig, grundsätzlich den richtigen Partner im Vorhinein auszuwählen. Das heißt nicht, dass es niemals scheitern wird, aber es geht halt um Wahrscheinlichkeiten auch so ein bisschen. Und dass wir halt auch so ein Modell finden, wo wir sagen, okay, sie wird niemals komplett aufhören zu arbeiten. Das heißt, sie hat immer ihre, für ihr Unterbewusstsein auch ihre gewisse finanzielle Sicherheit. Aber ich werde halt schon immer mehr der Hauptverdiener in der Familie sein. Und sie wird sich dann um Kinder, Haushalt und all sowas mehr kümmern. Nicht 100%, aber so zu 80, 90%. Und das ist halt erstmal die Zielsetzung. Aber wie gesagt, das hat ganz, ganz viel mit der richtigen Partnerwahl schon mal zu tun, wo man einfach ja das so sieht und es gibt, wir kennen ja alle im Freundeskreis gewisse Paare, wo im Vorhinein klar war, dass das so und so endet oder dass das schief gehen wird, wo ja einfach die eigenen Traumata uns davor hindern, dass wir halt den richtigen Partner oft auswählen, dass wir halt eher jemanden wählen, der wie meine Mama oder wie der Papa ist oder dass man denn zum 5. Mal den Partner hat, wo man im Vorhinein schon weiß, der wird sein Leben nicht auf die Reihe kriegen und du wunderst dich zum 5. Mal, warum es dann am Ende so kracht. Also das sind halt so die typischen Sachen erstmal zu Beginn.
Ja, super spannend. Und ich glaube, ja, es ist so vielschichtig, ne? Weil man natürlich irgendwie individuell ist man, als ist man zwei Personen oder mit sich und dann Partner, Partnerin, dann ist man zusammen und, ne? Und dann muss man, glaube ich, gemeinsam durchgehen. Nicht vieles muss man alleine durchgehen. Und
Und dann wird
ich
man immer
glaube,
noch älter, dann kommt wieder die nächste Stufe
genau.
wahrscheinlich. Also ich sehe das halt auch so, gewisse Sachen musst du für dich selber regeln. Wenn du das größtenteils, dann bist du eigentlich bereit für eine gute Partnerschaft. Ganz, ganz viele sind halt auch nicht bereit für eine gute Partnerschaft, weil sie ihre Hausaufgaben vorher nicht gemacht haben und haben aber dann den Partner aus falschen Gründen, weil sie nicht alleine sein wollen, weil sie denken, ja, was denken denn die anderen von mir? Also die meisten Leute sind auch erstmal zu Beginn leider aus den falschen Gründen mit jemandem zusammen. Oft, weil sie halt nicht selber alleine sein wollen oder können,
Ja,
weil
voll.
dann die eigenen Themen hochkommen. Das heißt, du musst erstmal deine eigenen Hausaufgaben machen. Nicht komplett, das geht nie, aber so einen gewissen Teil musst du schon mal selber machen. Dann kommen wieder gewisse Themen, die kann nur jemand, der sehr, sehr nah an dir dran ist, triggern. Also hoffentlich dann dein Partner. Und dann kommen wieder Themen, die können nur deine Kinder auch wieder bei dir triggern. Soweit bin ich selber noch nicht, aber davon bin ich sehr überzeugt oder ich sehe das ja bei ganz, ganz vielen Patientinnen und darauf freue ich mich auch sehr. Aber wie gesagt, das ist auch wieder wie so ein Videospiel, dass halt gewisse Sachen nur in gewissen Abschnitten passieren oder halt für dich entwickelt werden können. Du kannst an gewisse Themen ohne Partner, ohne Kinder wahrscheinlich niemals rankommen, weil, wie gesagt, wir Menschen einfach dann so sind und so ist es halt auch wieder wie so ein Videospiel, wo wir uns da immer weiterentwickeln dürfen, hoffentlich.
Ja, spannend. Ich habe lange, also wir haben eine doofe Trennung gehabt, meine Eltern mit, weißt du, auch mit psychiatrischem Aufenthalt von einem Elternteil. Und das hat dazu eigentlich geführt, dass ich gesagt habe, ich will nie heiraten. Sozusagen, weil immer diese, weißt du, naja, so nach dem Motto, naja, wenn man verheiratet ist, wenn es dann mal schief geht, dann ist ja Vollkatastrophe. Und es hat lange bei mir gedauert. Ich habe dann viel von dem Jordan Peterson gelesen, ne, der ja auch kontrovers betrachtet wird, aber sozusagen auch viel eigentlich über, ne, die Rolle von Mann und Frau und auch die Rolle der Beziehung und sozusagen auch einfach ein guter Mensch. Darüber schreibt er auch viel. Und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht, wo ich dann verstanden habe, naja, aber die Vergangenheit bestimmt nicht die Zukunft oder zumindest nicht zum gewissen Grad. Und darüber hat man die Kontrolle. Das heißt, nur weil ich als Kind diesen Traumata ausgesetzt wurde, heißt das nicht, dass wenn ich heirate, dass das automatisch wieder so sein wird. Aber das, ich glaube, also bei mir war es zumindest so, dass ich so unterbewusst programmiert war. Und es hat
Natürlich.
lange gedauert. Das hat bestimmt 1, 2, 3 Jahre mit intensivem Lesen, Unterhaltung, Gespräche führen, mit mir selber in den Dialog gehen, bis ich irgendwann gemerkt habe, krass, warum sollte die Zukunft durch deine Vergangenheit bestimmt werden? Und da hat es Klick gemacht, ne? Und das heißt nicht, dass diese Traumata nicht mehr da sind. Das heißt auch nicht, dass, glaube ich, diese Abhängigkeit zwischen Mann und Frau, die habe ich sehr ähnlich. Ich kann deiner Verlobten da durchaus, kann ich mit sympathisieren. Natürlich eher als Mann ist man eher einkommensstärker, oft zumindest gesellschaftlich. Aber ich habe sozusagen bei mir dann bei der leidenden Mutter gesehen. Ne? Dementsprechend geht man
Ganz genau.
natürlich ran und sagt, naja, gut, das würde ich aber für meine Frau, selbst wenn es irgendwann mal die Ex-Frau werden sollte, würde ich irgendwie wünschen wollen. Und das sind ja schöne Ansätze, wenn man das quasi mit einem positiven Vorhaben, glaube ich, verknüpft und dann in die Ehe geht. Ne? Und das ist, finde ich,
Definitiv.
spannend, aber das ist, weißt du, also bei mir hat es 3 Jahre gedauert, bestimmt, diesen Dialog
Ja.
immer wieder. Und das war natürlich für meine Partnerin nicht leicht. Und ich glaube, das ist genau das, was du meintest. Es muss dieser Wille da sein, sich zu entwickeln, Mauern niederzureißen, damit man guckt, was dahinter ist. Ne? Und es ist spannend. Und das geht, wie du wahrscheinlich sagtest, nicht mit jeder Partnerschaft oder Partnerin.
Genau. Du musst natürlich erstmal die richtige Frau kennenlernen, damit diese Möglichkeit, hey, ich könnte ja doch mal über eine Heirat nachdenken, überhaupt erstmal aufkommt, damit dieser Gedankenprozess angestoßen wird.
Voll.
Und der erste Schritt ist immer erstmal Achtsamkeit, dass dir das überhaupt auffällt. Das ist ja auch wie mit dem Alkoholiker. Der muss als erstes anerkennen, scheiße, ich habe ein Problem mit Alkohol, jetzt kann ich anfangen, daran zu arbeiten. Und wir müssen halt auch erstmal unsere Blindspots entdecken und zu sagen, ah, okay, da habe ich ein Thema. Und wie gesagt, ganz oft ist das halt unsere Vergangenheit. Und ich würde sagen, wir sind jetzt so die erste Generation, die sich großflächig ist auch noch ein kleiner Begriff, aber großflächig mit diesen Themen auseinandersetzt. Weil ich glaube halt auch, dass selbst wenn bei jemandem von uns die Ehe auseinandergehen würde, was ja nicht immer Scheitern bedeutet, was nicht immer bedeutet, dass es falsch war oder dass es überhaupt falsch war, in der ersten Instanz zu heiraten, glaube ich auch, dass da trotzdem viel weniger Schmerz entstehen würde, dass wir nicht unsere Ex-Frauen oder auch die Frauen, die Männer, dass das ganz dreckig enden würde, dass man den anderen dann was heimzahlen möchte. Ich glaube, das würde bei uns auch gar nicht so enden, weil wir halt trotzdem schon mal viel, viel mehr uns mit den Themen beschäftigt hat, dass man sagt, okay, es geht irgendwie im Guten auseinander, weil wir uns ja auch völlig bewusst sind, wenn wir Kinder haben sollten, wie bescheuert es ist, wenn es der Mama unserer Kinder scheiße geht. Dann werden ja automatisch unsere Kinder auch darunter leiden. Das heißt, jeder von uns würde ja sagen, okay, es passt nicht mehr. Aber trotzdem möchte ich ja zumindest, dass meinen Kindern so gut wie möglich geht. Also muss es ja auch der Mama so gut wie möglich gehen, selbst wenn wir nicht mehr zusammen leben oder so. Also das, glaube ich, ist ja dann der nächste Schritt dahinter, dass das in Leuten wie uns, die sich damit beschäftigen, unwahrscheinlicher oder nicht ganz so krass passieren würde. Es kann passieren, natürlich, das ist alles klar. Aber ich glaube auch, dass das seltener wäre.
Ja, ich glaube, es ist immer der Wille, an sich zu arbeiten, ne? Und ich glaube auch die Werte, für die man einstehen will. Und, ne? Und ich glaube, das diktiert dann so ein bisschen auch das Outcome. Ne? Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Beziehungsdynamik gesprochen. Das ist ja spannend, weil ich glaube, heute soll es auch so ein bisschen um Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein geht. Und ich glaube, du hast es ja schon angerissen, dass es einfach erhebliche Unterschiede gibt. Dass Frauen sozusagen oft tendenziell, ich sag mal, motivierter vielleicht und auch umsatzstärker sind. Aber was sind so vielleicht noch andere Sachen, die du einfach in der Zusammenarbeit beobachtest, vor allem aus gesundheitlicher Ebene, vielleicht auch ganzheitlich betrachtet, ne? Weil ich glaube, das machst du ja mit Bravour, dass man, weißt du, dass du sozusagen nicht nur reingehst und du machst eine Diagnose, sondern man muss ja wirklich einmal das gesamte Bild betrachten.
Ja. Also wir haben natürlich schon viele Parallelen, weil wir sind einfach alle Spezies Mensch. Das heißt, wir brauchen schon alle gewisse Nährstoffe, wir brauchen Liebe, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Sonne. Das verbindet uns als Menschen natürlich alles auch. Und dann gibt es schon gewisse Tendenzen, die uns Männer und Frauen natürlich unterscheidet, was ja auch den Reiz ausmacht, was ja auch wichtig ist, was ja auch positiv ist. Das heißt nicht, der eine ist besser als der andere, sondern es ist einfach anders und deswegen passt das ja auch so gut, Yin und Yang. Und wir haben alle alle Teile auch in uns. Wir Männer haben halt nur mehr der männlichen Teile in uns, aber wir brauchen ja auch die weibliche, einfühlsame Seite, die kreative Seite für unsere Kinder, für unsere Partner, für unsere Berufe. Also das ist ja auch immer ganz wichtig. Und ich würde auch tendenziell behaupten, dass alle Männer und Frauen, die sich mit den Themen beschäftigen, darüber übereinstimmen und die, die halt sehr hardcore in der anderen Seite sind, sich ein bisschen angegriffen fühlen von diesen Aussagen. Das ist auch immer so, wenn es jemanden jetzt gerade triggert, der dazuhört, dann hat man da eindeutig ein Thema. Das ist so meistens die Hardcore-Feministen und die andere Seite halt irgendwie. Aber auf jeden Fall, was ich meinen Patientinnen immer sage, was sie sich auf jeden Fall von uns Männern abgucken dürfen und sollen, sind so die Punkte, lernen, Nein zu sagen. Das ist das, was vielen Frauen unfassbar schwer einfach fällt, weil man das von klein auf immer gehört hat. Man muss allen anderen recht machen und all sowas. Man muss sich um alle kümmern. Das heißt, das Erste, was ich meinen Patienten versuche beizubringen, was auf logischer Ebene auch vielen ja bewusst ist, und dann kommt es eher in die Emotion dahinter, warum man sich nicht traut, Nein zu sagen. Aber Abgrenzung ist ein Riesenthema. Die meisten meiner Patientinnen kommen immer in ihrer Prioritätenliste an 10. Stelle. Und da bleibt meistens nicht mehr viel Platz für deine eigene Zeit, für deine eigenen Wünsche, für deine eigenen Bedürfnisse. Also das ist schon mal ein ganz, ganz großes Thema, wo ich sage, lern von uns Männern, dich irgendwie ein bisschen mehr am Arsch lecken zu lassen. Und wenn es nur ein bisschen ist, das ist schon mal das Erste, was wir Männer einfach viel, viel besser können, dass wir sagen, okay, interessiert uns nicht so sehr. Und wir Männer machen uns natürlich auch viel, viel weniger Sorgen und Gedanken um das, was andere denken und dass alles schiefgehen könnte. Also tendenziell sich mehr Sorgen zu machen, ist auch hormonell bedingt zu einem großen Teil. Also das ist eben nicht nur Aufwachsen, aber das ist ein großer Teil. Ich muss mit Patientinnen viel mehr um das Thema Sorgen, Ängste, was denken eben auch andere, aber auch unbegründete Ängste auf hormoneller, aber auch auf psychoemotionaler Ebene eingehen, dass das halt peu à peu besser werden darf. Es wird nie komplett verschwinden, weil dann, glaube ich, wären Frauen irgendwann auch Männer. Aber es sollte halt nicht übermäßig sein oder es sollte nicht zu unfassbar vielen schlaflosen Nächten führen oder sowas. Und das sehe ich halt bei ganz, ganz vielen. Und interessanterweise habe ich das auch sehr, sehr viel bei meiner Verlobten beobachtet, dass sie in ihrer zweiten Zyklushälfte natürlich viel, viel mehr Anxiety hatte, Schlafprobleme hatte, Reizbarkeit. Und wir haben sehr, sehr viel probiert und irgendwann haben wir gesagt, okay, funktioniert nicht, wir greifen jetzt direkt mal zu Progesteron, dem weiblichen Hormon der zweiten Zyklushälfte. Und ihre Symptome, vor allem auf emotionaler Ebene, sind 80-90% besser geworden. Und es ist halt krass, wo man sieht, wie viel wirklich hormonell da bedingt ist. Wir hatten auch, sie ist Südamerikanerin und da ist sie natürlich auch ein bisschen dann feuriger, leidenschaftlicher und das kann dann auch mal zu Streitigkeiten oder sowas führen und Auseinandersetzungen. Und seit sie jetzt ungefähr seit einem halben Jahr in ihrer zweiten Zyklushälfte Progesteron nimmt, hatten wir in der Zeit, glaube ich, nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern, keinen großen Streit mehr. Und vorher kam das schon öfter vor. Das hat natürlich auch mit unserer Entwicklung zu tun und dass wir daran arbeiten und sowas. Aber ein großer Teil war wirklich hormonell gesehen und das ist natürlich krass, wenn man sieht, was für einen großen Einfluss die Hormone darauf haben. Und es ist noch nicht perfekt, weil halt dann doch auch Emotionen, Psyche, wie sie aufgewachsen ist, einen großen Einfluss darauf spielt. Aber es ist zu 80% besser, würde ich jetzt sagen. Und das würde sie auch selber so sagen. Und da sind wir auch so bei so klassischen Sachen. Seit sich sie dann auch viel, viel mehr mit dem Thema Hormone nochmal auseinandergesetzt hat, durch ihr eigenes Thema, hat sie auch nochmal mehr gesagt, Marc, in so richtig stressigen Berufen, in so richtig Berufen wie zum Beispiel Pilot oder was weiß ich, wo auch andere Leben dranhängen, da hätte ich auch lieber einen Mann, weil ein Mann einfach hormonell stabil ist. Wenn das eine Frau in ihrer zweiten Zyklushälfte machen würde, wo die Hormone so einen großen Einfluss spielen und da geht es dann um mehrere Menschenleben oder was hochverantwortungsvoll ist, das geht einfach für die meisten gar nicht, wenn man halt diesen natürlichen Zyklus hat. Und da sagt sie halt auch gewisse Sachen. Sie hätte zum Beispiel niemals einen Mann als Putzfrau. Sagt sie, will sie einfach nicht, das passt nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn es um so Sachen wie Autofahren, Pilot, was auch immer geht, überspitzt gesagt, da würde sie auch eher tendenziell einem Mann vertrauen, weil das einfach, wir Männer haben halt, unser Hormonlevel ist relativ stabil. Und das Weibliche ist halt viel mehr auf und ab. Und wenn du halt gerade in einem krassen Down bist, hormonell gesehen, ohne dass das irgendwie falsch wird, wird einfach gewisse ja, Emotionen, Kapazitäten hier von der Denkfähigkeit oder wie du einfach denkst, komplett anders sein. Und das ist für manche Berufe super und für manche halt aber nicht so sehr. Und da wirst du, wenn du das heutzutage erzählst, vor allem in Amerika einen Haufen Shitstorm dafür bekommen, aber es ist halt einfach die Tatsache. Und das ist halt absichtlich medial auch so gelenkt, dass man halt dieses Yin und Yang geschlechterspezifisch und familienspezifisch auseinanderbringen möchte, weil starke Familien gerade nicht das Ziel unserer Politik sind, weil starke Familien kannst du halt nicht ganz so gut beeinflussen wie ja, schwächere Familien, dir fehlen dann viele Frauen als Arbeitskräfte, dir fehlen viele Frauen als Steuerzahler. Deswegen ist es halt auch ganz, ganz schwierig, dass du heute dieses klassische Rollenbild Mann und Frau vor allem finanziell aufrechterhalten kannst, weil die meisten können sich es gar nicht erlauben finanziell, dass die Frau nicht arbeitet oder kaum arbeitet. Früher war das ganz klar. Mann arbeitet, Frau ist Hausfrau, was auch ja richtig krass und anstrengend ist. Dann hast du trotzdem zwei Autos und ein schönes Haus gehabt. Das kannst du heutzutage vergessen und das ist Absicht, meiner Meinung nach, weil du halt einfach starke Familienbilder schlechter beeinflussen kannst. Dir fehlen Arbeitskräfte und dir fehlen Steuerzahler.
Ja, ich meine, ich glaube, da müssen wir gar nicht nach Amerika gehen. Ich glaube, auch in Deutschland ist dieses Thema sehr polarisiert. Ne? Und ich glaube, wie gesagt, einige Änderungen, ja, ob sie gut sind oder nicht, ich glaube, das muss man wahrscheinlich wirklich überlegen, in welchem Lager man steht so ein bisschen. Ne? Aber ich bin bei dir. Also ich glaube, es ist einfach ein Wandel. Also der Wandel ist, glaube ich, der Wandel. Aber dann haben wir sozusagen die Frage, was macht es, glaube ich, mit unserem biologischen mit der biologischen Konstitution. Ne? Und ich glaube, da gibt es einfach, finde ich spannend, ne? Sozusagen über dieses hormonelle Gleichgewicht bei Männern, bewusst nicht darüber nachgedacht, macht natürlich total viel Sinn. Aber es ist sozusagen spannend, dass, glaube ich, dass seine Verlobte das eben auch so sieht. Und ich glaube, meine Verlobte wird es auch so sehen, weil sie sozusagen auch selber weiß und auch spürt, wie dieser hormonelle Zyklus sozusagen auch mit ihr so ein bisschen, ja, wie er sie manchmal auch einfach durcheinander bringt. Ne? Aber hast du da vielleicht nochmal Lust, einmal mal die Grundlagen kurz aufzuschnappen? Also wir haben ja sozusagen heute auch das Thema so ein bisschen Männlichkeit versus Weiblichkeit und das ist ja fundamental biologisch ein Riesenunterschied. Ja. Hast du da Lust, diese hormonellen Themen vielleicht nochmal einmal in der Tiefe zu beleuchten?
Ja, also ganz grob gesagt, kannst du bei der Frau den Zyklus, also Zyklus bedeutet Tag 1 der Periode, bis letzten Tag, bevor die Periode wieder losgeht. Das ist so circa 28 Tage plus minus ein paar Tage in beide Richtungen, völlig normal. Kann man grob in zwei Hälften unterteilen. Die erste nennt sich die Follikularphase, dann kommt der Eisprung und nach dem Eisprung kommt die Lutealphase. Die erste Zyklushälfte ist mehr Östrogen dominiert. Dann kommt der Eisprung. Der Eisprung ist das, wo die Frau fruchtbar ist. Man kann ein paar Tage vorher, ein paar Tage nachher fruchtbar sein, weil das Spermium zum Beispiel ein paar Tage vorher in der Frau überleben kann und weil das Ei, wenn es gesprungen ist, noch 24 Stunden aktiv ist. Also eine Frau ist so ungefähr 5 Tage, auch wieder unterschiedlich von Frau zu Frau, circa 5 Tage fruchtbar. Und dann sollte eigentlich das Bläschen, aus dem das Ei gesprungen ist, zum Corpus luteum, also zum Gelbkörper werden. Und dieser Gelbkörper schüttet dann den größten Teil des Progesterons aus. Und Östrogen und Progesteron sind auch wieder wie Yin und Yang. Östrogen ist mehr der Yang-Aspekt, also mehr der aktivere Part, der Frauen aktiver macht, der Frauen ein bisschen feuriger macht, der die Rundungen der Frau macht. Und Progesteron ist dann nach dem Eisprung das Hormon, was eher beruhigend wirkt, was sagt, okay, alles wieder gut, wir fahren alles wieder ein bisschen runter. Und der halt gegensätzlich dazu wirkt als Teil zum Östrogen. Östrogen wirkt eher aufbauend, also vorbereitend auf eine Schwangerschaft. Und Progesteron wirkt dann auch eher wieder abbauend, also entwässernd. Und alles, was durch Östrogen übermäßig aufgebaut wurde, wird durch Progesteron auch wieder abgebaut. Wir haben ganz viele Substanzen in der Umwelt, die am Östrogenrezeptor wirken und die östrogenartig in unserem Körper auch wirken. Plastizide, Pestizide, Schwermetalle, Phytoöstrogene aus Hopfen, Soja, irgendwie sowas. Auch bei Stress schüttet der Körper ein bisschen mehr Östrogen aus. Progesteron auf der anderen Seite ist sehr, sehr sensibel. Das bedeutet, Progesteron ist der gleiche hormonelle Schritt wie Cortisol. Also wir haben Pregnenolon, das ist das Ausgangssteroidhormon aus Cholesterin. Und Pregnenolon kann in alle anderen Steroidhormone umgewandelt werden. Und in einem Schritt wird Pregnenolon in Progesteron umgewandelt und Progesteron dann auch in Cortisol. Das bedeutet, wenn der Körper sich zwischen Überleben, Stress, Cortisol entscheiden muss und Fortpflanzung, Progesteron, entscheidet er sich natürlich eher für Cortisol. Das bedeutet, da sehen wir schon mal, wenn eine Frau viel zu viel Stress hat über längeren Zeitraum, dass der Körper mehr Cortisol bildet, weniger Progesteron. Progesteron reagiert auch ganz sensibel auf Nährstoffmängel, auf Entzündungen. Progesteron wird hauptsächlich ausgeschüttet, wenn sich die Frau wohlbehütet, sicher und in einfach sicher fühlt. Ich sehe bei ganz, ganz vielen Frauen, die eher unsicher aufgewachsen sind, dass die auch zu sehr starken Progesteronmängeln neigen. Und Progesteron braucht auch wiederum eine sehr gute Schilddrüsenleistung. Und die Schilddrüse ist auch ein sehr sensibles Organ, was bei vielen Frauen nicht ordentlich funktioniert. Also L-Tyroxin, das Ersatzmedikament für die Schilddrüse, ist das meistverschriebene Medikament in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit. Also da sieht man schon mal, Schilddrüse ist auch bei ganz vielen nicht optimal. Und da sehen wir einfach halt ein prädestiniertes Feld für Östrogen, zumindest normal oder zu viel, Progesteron zu wenig. Und ganz viele Frauen haben halt dann einfach eine Östrogendominanz, die dazu führt, dass wir auf psychoemotionaler Ebene bei den Frauen einfach sehen, Anxiety, Sorgen, Periodenschmerzen, Brustspannen. Also das ist halt eher das, wenn Frauen eher zu Antriebslosigkeit und so Depressionen neigen, das ist dann eher vielleicht auch mal ein Östrogenmangel. Das kann auch mal vorkommen, kommt aber nicht oft vor. Aber eher so dieses Anxiety, sich Sorgen machen, nachts aufwachen, nicht richtig schlafen können, Rastlosigkeit, das ist eher Progesteronmangel, weil Progesteron dann auch wieder in seinen Metaboliten, also wenn Progesteron verwendet wird und umgebaut wird, wirkt es zum Beispiel auch ganz, ganz stark stimulierend auf den GABA-Rezeptor. Und GABA ist ja der wichtigste Neurotransmitter in unserem Gehirn, der halt beruhigend wirkt. Das ist so das, was wir fühlen, wenn wir ein, zwei Gläser Alkohol so ganz leicht angeschwipst sind. Das ist GABA. Und das macht halt eigentlich Progesteron bei der Frau. Und wenn du da nicht genug Progesteron hast, dann hat die Frau schon mal nicht genug GABA. Und dann kommen halt diese ganzen Sorgen, Reizbarkeit, Ängste, all sowas hoch, die halt nicht logisch sind, sondern die halt einfach da sind und die Frau weiß gar nicht, woher das kommt. Und das ist halt ganz, ganz oft ein starker Progesteronmangel. Und das ist halt die große Herausforderung heutzutage, wenn du den halt als Frau ja seit deiner Pubertät hast. Also wenn dein erster Zyklus, den du mit 13, 14 oder sowas hattest, schon wehtat und du starke Schmerzen hattest, hattest du von da an wahrscheinlich einen Progesteronmangel. Wenn sie dir dann die Pille gegeben haben, um dieses ja Symptom zu unterdrücken, dann hattest du keinen Eisprung. Dann hast du ja erst recht kein Progesteron gebildet, weil, wie wir vorhin gesagt haben, der Großteil des Progesterons wird durch den Eisprung gebildet. Und dann hast du ja wieder 10, 15 Jahre, wo du die Pille nimmst, ganz, ganz wenig Progesteron, nur was aus deinen Nebennieren gebildet wird. Wenn du dann wieder sehr viel Stress hattest, wird das auch nicht gebildet. Und dann leidet halt die Frau teilweise 20 Jahre unter einem Progesteronmangel, setzt die Pille ab und wundert sich, dass es ihr noch schlechter geht. Und das ist halt dann ganz schwer wieder zu kompensieren, nur durch, okay, ich verändere meinen Lifestyle, ich nehme Nährstoffe, das ist die Voraussetzung. Aber ganz, ganz oft habe ich dann halt vor allem bei meiner Verlobten auch gesehen, bei schweren Fällen musst du dann oft wirklich auch zu Progesteron oder so greifen, weil du sonst keine dramatische Verbesserung erzielen kannst, meiner Meinung nach.
Das heißt, das wird dann gespritzt quasi als Hormon oder wie?
Nee, das wird nicht gespritzt. Also es gibt wenige Hormone, glücklicherweise musst du spritzen. Testosteron okay. Kann man spritzen, aber Progesteron nimmst du entweder als Kapseln, oral, vaginal oder als Zäpfchen. Oder es gibt Progesteroncremes, die man schmieren kann. Oder es gibt Progesteroncremes, die man sich hier in die Mundschleimhäute machen kann oder so. Das ist relativ einfach, ist halt in Deutschland hauptsächlich verschreibungspflichtig. Das ist halt die größte Hürde, dass du Ärzte finden musst, die da mitspielen. Das ist dann ein bisschen komplexer, das gehört dann in therapeutische Hände. Aber es ist die Verabreichungsform muss glücklicherweise nicht gespritzt werden.
Okay. Ja. Super spannend und ich gibt selber bei mir im Freundeskreis, ach, weißt du, dieses ganze Pillenthema und regelmäßige Periode, das ist aber ein super präsentes Thema, ne? Und ich habe das Gefühl sozusagen, also bei mir zumindest im Freundeskreis und bei dir bin ich mir auch sicher, wir leben, glaube ich, schon in so einer kleinen Bubble, in so einer Gesundheitsbubble, geht der Trend aber auf jeden Fall ganz klar dahin, glaube ich, natürlich die Pille absetzen und ich glaube sozusagen wirklich wieder zurück zur Natur und sozusagen überlegen, wie können wir eigentlich mit unserem Körper, mit der biologischen Konstitution im Einklang leben. Es ist aber natürlich nicht immer leicht, weil, wie du schon sagtest, ne, wenn beide Parteien arbeiten müssen und man ist einfach in hohen Stresssituationen, dann ist das natürlich irgendwie so ein Widerspruch. Ne? Ich glaube, wenn ich mir richtig vorstellen, dass da sozusagen bei dir wahrscheinlich viel des Coachings oder auch der Arbeit genau dahin ansetzt, dass man versucht, diese Stresspräventionen, dass man da rangeht. Ne?
Ja.
Wie ist das Pendant bei Männern? Ich weiß, es ist kein Pendant, aber wenn du sozusagen diesen Hormonhaushalt gerade skizziert hast, wie läuft es bei Männern ab?
Ja, wir Männer haben schon auch unsere Zyklen, aber die sind halt viel, viel, viel geringer. Und wir haben auch mehr Zyklen eher im Tagesverlauf. Das heißt, wir wissen, dass zum Beispiel Testosteron nicht 24 Stunden gleich hoch ist. Also wir wissen zum Beispiel, dass Testosteron morgens einmal peakt, das ist dann meistens mit der Morgenerektion und dass dann aber zum Beispiel der Testosteronpeak bei den meisten Männern so am frühen Nachmittag ist. Das wäre auch dann für viele zum Beispiel ein guter Zeitpunkt zum Trainieren. Das heißt, wir haben da täglich ein paar mehr Fluktuationen, aber grundsätzlich kann man eigentlich schon sagen, dass unser Testosteronlevel über den Monat verteilt relativ konstant einfach ist, was Vor- und Nachteile hat, wie immer. Aber dadurch ist halt unsere Stimmung, unser Hormonlevel einfach viel, viel konstanter. Und das habe ich auch letztens, meine Verlobte hatte dann einen Tag, wo sie sich sehr, sehr gut gefühlt hat und hat sie auch gesagt, Marc, wie wäre das denn, wenn ich mich jeden Tag so gut fühlen würde? Und ich sagte dann einfach nur zu ihr, ja, dann wärst du halt ein Mann. Das ist halt einfach, so ist es auch. Und da hat sie auch gelacht und hat gesagt, ja, okay, das stimmt. Das macht ja auch den Reiz von Frauen aus, diese Wechselhaftigkeit. Aber bei uns, wie gesagt, ist das einfach relativ konstant. Aber bei den meisten Männern ist es halt konstant auch schon zu niedrig heutzutage. Das ist ja ein großes Thema, dass halt Testosteronlevel extrem stark abfallen wegen Umweltgiften, die halt östrogenartig wirken und dadurch Testosteron reduzieren. Nährstoffmängel, Verhalten, männliches Verhalten führt auch zu männlichen Hormonen und die meisten verhalten sich halt nicht mehr wie Männer, worüber wir ja auch gleich mal sprechen können. Aber der große Punkt ist einfach, Testosteronlevel im Durchschnitt fallen immer weiter ab von Jahr zu Jahr und seit den letzten 50 Jahren schon relativ dramatisch, weshalb auch viele Männer wirklich unfruchtbar sind. Also in ganz, ganz vielen Fällen, wo unerfüllter Kinderwunsch ist, in mehr als 50% der Fällen liegt es am Mann und nicht an der Frau. Und das ist halt ein großes, großes Thema.
Warum ist Testosteron so wichtig? Also jetzt mal Fruchtbarkeit aside, welche Faktoren hat es für uns als Männer?
Stimmungstechnisch natürlich, Durchsetzungsvermögen, Motivation, Drive, Energie, also sich das einfach gut fühlen, das ist ganz, ganz wichtig für uns Männer. Testosteron schützt vor Autoimmunerkrankungen, deswegen haben deutlich mehr Frauen Autoimmunerkrankungen als Männer, weil Testosteron davor beschützt. Testosteron ist wichtig für unsere Knochendichte, beschützt unser Gehirn, hat ganz, ganz viele Vorteile, dann eben eher positiv fürs Muskelwachstum. Muskeln wirken wieder antientzündlich, also da auch ganz, ganz wichtig und wirkt sich eigentlich auf alle Systeme relativ gut aus. Eher halt fettverbrennend, niedriger Körperfettanteil, sowas.
Was neben Testosteron noch was anderes, was für uns Männer hormonell bedingt wichtig ist? Also ich meine Cortisol, ne, sicherlich.
Ja, wir brauchen ein gutes Cortisol-Level, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Leute mit Erschöpfung haben meistens dann schon aus chronischer Sicht zu wenig Cortisol. Da wollen wir genau in der Mitte sein. Also Cortisol ist eher ein kataboles Hormon, also eher ein abbauendes Hormon. Das heißt, die Leute, die chronisch viel zu viel Cortisol haben, haben dann eher katabole Prozesse. Und also Anabolismus kennen wir ja aus dem Bodybuilding. Anabol heißt aufbauen, Katabol heißt abbauen. Das heißt, Cortisol ist eher ein abbauendes Hormon, weil es halt Blutzucker bereitstellen möchte und dafür dann im Worst Case Muskulatur zersetzt. Also es zersetzt Muskulatur, um aus den Aminosäuren und den Eiweißen der Muskulatur Blutzucker zu bereitzustellen, damit wir halt irgendein Energiederivat haben, mit dem wir halt überleben können. Dann haben wir DHEA. DHEA ist auch ein Androgen, aber kommt auch aus der Nebenniere. Das ist auch so ein bisschen das Gegenpendant zum Cortisol. Das ist auch wieder so Yin und Yang. Und DHEA schützt so ein bisschen vor den negativen Auswirkungen vom Cortisol, wirkt eben auch so ein bisschen anabol aufbauend und ist auch sehr wichtig für unser Immunsystem, für unsere Stimmung, für das Gehirn auch. Also DHEA findet man sehr, sehr viel im Gehirn. Das ist auch bei vielen chronisch niedrig, wenn die sehr, sehr viel Stress haben. Dann ist natürlich auch für uns Männer die Schilddrüse sehr, sehr wichtig, was halt einfach so auch wieder Energie angeht. Aber die Schilddrüse reguliert alles in unserem Körper. Also die Schilddrüse sagt allen Systemen mehr oder weniger zu machen und dadurch wirkt sich das auf unsere Verdauung, auf unsere Stimmung, auf unsere Wärmeproduktion, auf die anderen Hormone und alles aus. Also Schilddrüse ist auch ganz, ganz wichtig, kommt häufiger bei Frauen vor, aber auch bei einigen Männern mittlerweile. Das heißt, wir haben die Nebenniere mit Cortisol, DHEA, wir haben Testosteron, wir haben die Schilddrüse und dann ist dann auch die weiblichen Hormone Östrogen, Progesteron auch spielen eine Rolle bei uns Männern und kann man auch darüber nachdenken zu substituieren, aber das kommt halt, das gehört in starke, also in die Hände eines erfahrenen Therapeuten. Das kommt auch von der Priorität erst viel, viel, viel mehr am Ende. Also wenn man Schilddrüse, Testosteron, Nebenniere hinbekommt, geht es den meisten Männern schon wirklich sehr, sehr gut.
Wie kriegen wir es hin?
Ja, also multimodal, wie bei ganz, ganz vielen Sachen. Wir haben natürlich Ernährung ist unfassbar wichtig, Nährstoffe ist ganz, ganz wichtig, Verhalten ist ganz, ganz wichtig.
Kannst und du das ein bisschen, also was meinst du mit Verhalten?
Ja, wir können auf jeden der Punkte einzeln eingehen, aber okay, dass wir mal halt so das Ganze darstellen. Also groß und ganze, wie Ernährung, Nährstoffe, Verhalten, Recovery, Erholung, Schlaf. Ganz, ganz wichtig. Also das sind so die vier Hauptpunkte. Sonne auch noch. Also wir Männer einfach anhand ihrer Libido merken ganz, ganz oft, dass sie im Sommer eine viel höhere Libido haben als im Winter, weil Sonne auch einen positiven Effekt auf unseren Testosteronhaushalt spielt, sei es UV-Licht, sei es Infrarotlicht. Da sind wir auch bei der Infrarotsauna und so. Also wir wissen schon auch, dass das einen positiven Aspekt auf unser Testosteron hat. Aber die Aspekte würde ich halt betrachten. Wenn wir mit Verhalten anfangen wollen, geht es halt um männliches Verhalten. Und männliches Verhalten bedeutet nicht, dass man sich wie ein Macho verhält, dass man Frauen hinterherpfeift, dass man Bier trinkt und dass man sich prügelt oder rumpöbelt. Das ist damit nicht gemeint. Es geht grundsätzlich erstmal ganz banal um den aktiveren Part. Wenn wir uns in einer Beziehung anschauen, solltest du als Mann den teilweise größtenteils aktiveren Part haben. Das bedeutet Vorschläge für Restaurants, Vorschläge für Reisen, dass du der aktivere Part bist und deine Frau oder deine Freundin überrascht mit Blumen, mit kleinen Geschenken. Dass du, wenn deine Frau dich fragt, hey, was soll ich anziehen, nicht sagst, ja, ist mir egal. Dass du, wenn du gefragt wirst, auch mal, hey, was willst du essen, dass du auch nicht sagst, ja, ist mir egal. Das ist eher der passivere Part. Du solltest schon den aktiveren Part übernehmen und dass du schon ein bisschen die Führung in der Beziehung an und halt so ein bisschen, ganz banal gesagt, der Chef bist. Heißt nicht der Sklaventreiber-Chef, sondern so, okay, man ist ein Team, wie wir vorhin gesagt haben, man zieht am gleichen Strang. Aber in einigen Aspekten du dann schon am Ende sozusagen die, ja, wie sage ich das jetzt, ohne dass es falsch rüberkommt, also schon einfach halt den aktiveren Part spielst. Und ich habe früher gedacht, okay, das klingt mir zu klischeehaft, habe mit ganz vielen Patienten darüber gesprochen und fast alle Patienten haben mir das bestätigt, dass sie sagen, ach, ich würde mir von meinem Partner mal wünschen, dass sie mich einfach mal mit irgendwas überrascht. Mir ist scheißegal mit was oder wo wir hinfahren, Hauptsache er übernimmt mal die Rolle, ich muss mich nicht im Urlaub um alles kümmern. Orientierung, ich kann einfach ihm blind folgen und weiß, wir kommen da an, wo wir ankommen wollen, dass er einfach mal mir irgendein Geschenk mitbringt, irgendein Restaurant reserviert, ohne dass ich ihn darauf ansprechen muss. Und denen ist auch teilweise dann wirklich egal, was es ist. Hauptsache erstmal, der Mann kommt halt in diese aktivere Rolle. Und das ist halt der ganz, ganz entscheidende Punkt. Das heißt, da immer zu schauen, okay, wie kann ich aktiv, ohne dass mich meine Partnerin darauf hinweist, einfach in dieser Rolle was machen? Was ist die Grundvoraussetzung dafür? Energie. Wenn du halt am Ende des Tages in der Arbeit, wenn du nach Hause kommst und bist total erschöpft und willst einfach nur auf die Couch und willst einfach nur deine Ruhe haben, dann geht das halt nicht. Und das ist halt ein großer, großer Punkt in der heutigen Welt. Die meisten Menschen sind halt so ungesund, haben kaum noch Energie, pfeifen aus dem letzten Loch, achten nicht auf ihren Schlaf und ihre Erholung. Und dann fällt es natürlich unfassbar schwer, wenn ich dann irgendwie noch aus der Arbeit nach Hause komme, dann noch aktiv irgendwie das zu übernehmen. Und deswegen ist wieder die Grundvoraussetzung Gesundheit, Energie. Und dann kann man all diese Sachen auch machen. Natürlich muss es einem überhaupt erstmal bewusst sein. Aber den meisten fällt halt auch die Energie, weil sie nicht auf ihre Ernährung achten, weil sie nicht auf ihre Nährstoffe achten, weil sie nicht auf Erholung achten, weil sie nicht auf ihren Schlaf achten. Das ist halt dann auch wieder der große, große Punkt, warum es den meisten einfach überhaupt nicht gelingt, weil die einfach aus dem letzten Loch pfeifen.
Sinn. Also ich glaube ich, nichts zu ergänzen. Ich bin selber, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal an diesem Punkt gewesen, wo man nach Hause kommt, über mehrere Wochen. Also ich glaube, wir alle haben mal so einen Tag, wo wir einfach nur Füße hoch auf die Couch legen. Aber ich glaube, wenn wir wirklich chronisch schlecht schlafen, keine Morgenerektion mehr haben, dann ist auch einfach keine Energie da. Ne? Und ich glaube, damit sinkt die Resilienz, damit sinkt das Selbstbewusstsein. Und damit sinkt aber natürlich auch die sexuelle Aktivität, also die Anziehungskraft zwischen Mann und Frau. Und ich glaube, das ist aber natürlich genau die Challenge. Ne? Also ich finde, die Gesellschaft heute ist auch einfach, ja, hat einfach gewisse, wie sage ich das, Anforderungen. Und ich glaube, damit einhergehen. Ne? Also wir haben Leistungsdruck, wir haben mentale Probleme, ne? Wir haben sozusagen eine hohe Depressionsrate, wir haben sozusagen, glaube ich, auch Angstzustände und so weiter. Und ich glaube, das muss aber natürlich irgendwie im Gleichgewicht gehalten werden können, damit ich natürlich aber auch in der Beziehung mein Bestes geben kann. Und das finde ich selber manchmal gar nicht leicht. Weil ich glaube, wir alle kommen durch so Hochstressphasen durch. Und da muss man nicht irgendwie immer, oder die Partnerin, und ich glaube, da muss man auch gemeinsam daran arbeiten, dass man das dann gemeinsam früh erkennt und sagt, hey, stopp, wir bewegen uns hier in eine Richtung, wo wir eigentlich wissen, dass das nicht das ist, was wir wollen. Ne?
Ja. Oder wenn es halt wirklich um Beruf geht, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine kurze, stressige, definierte Phase. Man weiß, das ist nicht perfekt, aber das ist jetzt nötig, um mehr finanzielle Freiheit oder irgendein Ziel zu erreichen. Und dann sagt, okay, aber danach ist es vorbei. Das ist nicht für immer so. Das ist jetzt mal 3 Monate, weil ich an irgendeinem Projekt arbeite. Das wird klar kommuniziert und danach wird das dann auch wieder aufgeholt. Wie, man braucht immer diese Balance im Leben, aber vielleicht nicht jeden Tag. Man kann halt 3 Monate mal mehr Gas geben. Okay, dafür leidet vielleicht ein bisschen das Familienleben drunter. Wenn man aber auf ein langfristiges Ziel hinarbeitet und sagt, okay, dann das mache ich, damit es danach uns beiden besser geht. Und dann ist das auch mal okay. Aber es sollte halt ein definierter Zeitraum sein mit einer Besserung in Sicht und nicht, ja, okay, das ist jetzt den Rest unseres Lebens so.
Und was vor, allem halt ist es, vor allem ist es ja, glaube ich, auch eben kein Kontrollverlust, ne, sondern es ist eine bewusste Entscheidung und eine Bewusstheit von beiden Seiten, dass das jetzt kommt. Genau. Und ich habe das Gefühl, selbst wenn man dann nicht diesen männlichen Part übernehmen kann, hat man trotzdem, eingeschworen. Weißt du, ich denke mal so an Sportteams, ne? Wenn man sagt, ey, zweite Halbzeit ist schwierig, ne? Wir müssen jetzt alles geben, so nach dem Motto, dann ist halt ein Schlachtplan da so ungefähr. Und ich glaube, dann kann man auch mal in Anführungszeichen Arschbacken zusammenkneifen, aber es ist natürlich, kann nicht der Dauerzustand sein, ne?
Es ist wie ein Investment. Du nimmst erstmal 100 Euro, hast die jetzt nicht zur Verfügung, damit du irgendwann mehr hast als die 100 Euro. Und so ist es halt auch. Du investierst jetzt einen Teil des Familienglücks, damit du aber später vielleicht mehr finanzielle Freiheit hast, damit du ein größeres Familienglück hast. So ist es halt. Aber was solltest du halt als Mann trotzdem immer machen? Gemeinsamer Kumpel von uns, der Götzler Maximilian, der ja das Flowfest immer organisiert, der hat in seinen Biohacking-Zeiten auch mal ganz viel rumexperimentiert und hat Speicheltests, Testosterontests gemacht und hat verschiedenste Sachen ausprobiert, um zu gucken, was hat den größten Einfluss, positiv oder negativ, auf mein Testosteronlevel. Mit Abstand den größten Einfluss hatte er mit Schlaf. Und er hat dann eine gewisse Zeit 1 Stunde weniger geschlafen jeden Tag, um früh noch mal 1 Stunde mehr ins Gym zu gehen. Und sein Testosteronlevel ist immer weiter runtergegangen, wo er dachte, hä, ich trainiere doch mehr, warum geht mein Testo-Level runter? Schlaf ist mit Abstand der wichtigste Faktor. Das heißt, du brauchst guten Schlaf, ausreichend Schlaf, wenn es nicht ausreichend sein kann, damit zumindest Qualität so gut wie möglich. Aber du solltest halt als Mann eigentlich schon deine 8-9 Stunden wahrscheinlich schlafen oder im Bett zumindest sein. die meiste Zeit des Tages. Das ist einfach, wir Männer brauchen tendenziell interessanterweise ein bisschen mehr Schlaf als Frauen, vor allem so bis 30, 35 Jahre alt, danach wird es wieder ein bisschen anders. Warum das ist, weiß man nicht so genau, aber wir haben halt da noch, ja, vielleicht noch Wachstumsphasen auch, aber auf jeden Fall, da brauchen wir Männer eigentlich bis zu 10 Stunden Schlaf auf täglicher Basis, was sehr krass ist, was ich niemanden kenne, der 10 Stunden jeden Tag schlafen kann, das geht einfach nicht, aber Schlaf ist schon mal das Erste. Das Zweite ist natürlich dann Erholung, wo Sauna reinspielt, wo auch Sport mit reinspielt im richtigen Kontext, Atemübungen etc. etc., weil Cortisol einfach auch ein starker Gegenspieler von Testosteron ist. Dann haben wir natürlich eben Verhalten, was wir gerade besprochen haben, Ernährung und Nährstoffe noch, darüber können wir noch gleich sprechen. Und du solltest halt da so gut wie möglich drauf meinen, dass du Umweltgifte meidest. Also vor allem bei uns Männern ist das halt Alkohol, Bier, sehr, sehr stark östrogenartig, Hopfen wirkt unfassbar östrogenartig. Also man kriegt wirklich Männerbrüste von zu viel Bier, das reduziert Testosteron unfassbar. Parfüm, Waschmittel, Rasiergel, all diese ganzen Standardsachen, wenn du die nicht checkst mit speziellen Apps, haben die unfassbar viele Sachen, die halt östrogenartig wirken und damit dein Testosteron reduzieren. Nicht geil. Und da gibt's mittlerweile gute, bezahlbare Alternativen in den einfachsten Drogeriemärkten oder Bioläden. Und das meiste davon braucht man als Mann sowieso auch nicht. Also das sind schon mal die Sachen, wo man ganz einfach drauf achten kann, ohne jetzt so viele Sachen umzustellen. Also Umweltgifte, Schlaf, Verhalten, Recovery, Training, Krafttraining oder alles, was mit Competition zusammenhängt, erhöht natürlich auch Testosteron. Also wir wissen einfach, wenn du dich irgendwie Wettkampf stellst, sind vor allem meistens sportlichen Kontext, dass das auch dein Testosteron erhöht, selbst wenn du erstmal gar nicht gewinnst. Wenn du dann noch gewinnst, dann erhöhst dein Testosteron noch mehr. Aber du musst halt dir irgendwie wieder ein Feld suchen, wo du dich messen kannst in einem gesunden Rahmen, wo Sport halt meistens einfach den besten Rahmen bietet. Krafttraining wissen wir einfach auch, dass es die Muskulatur erhöht und dadurch Testosteron erhöht. Und dann haben wir jetzt noch die Felder Nährstoffe und Ernährung, wo wir kurz mal drüber sprechen können.
Ja, super gerne. Was mich immer noch interessiert in diesem ganzen Zusammenhang bei Männern und Frauen und ich glaube Initiative versus Nicht-Initiative, wir haben ja heute sozusagen auch einen sehr starken Push in Bezug auf einfach Gleichberechtigung, ne? Und ich glaube sozusagen also die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und es gibt natürlich auch viele gesellschaftliche Themen, die sind einfach nicht gut umgesetzt, finde ich zumindest. Weißt du, also wie diese Pay Gaps bei gleichem Job, die sollte es de facto gesehen nicht geben. Aber was ich sozusagen so spannend finde, ist, dass du von vielen deiner Frauen, von denen bin ich mir sicher, arbeiten auch einige sozusagen in High-Pace-Jobs oder weißt du, in Führungsebenen und so weiter, dass sie sich trotzdem das wünschen von ihrem Partner, auch wenn sie natürlich eine starke Frau sind. Ne? Weil ich glaube, es spricht ja nichts gegen eine starke Frau. Die Frage ist, wie definieren wir stark? Ja. Aber für mich ist da fast so ein kleiner Widerspruch sozusagen, dass wir eigentlich sehr, sehr stark in so eine emanzipierte Gesellschaftsform von Männern und Weiblein gehen. Und aber trotzdem, und da habe ich natürlich keine Erfahrungswerte, du aber schon, das auch hören, dass die Frauen sich sozusagen trotzdem die führende männliche Rolle auch mal zu Hause nach der Arbeit wünschen. Also wie siehst du diesen Zusammenhang?
Ja, nicht nur trotzdem, sondern umso mehr. Weil das kostet die ja nochmal mehr Ressourcen, wenn sie beruflich das machen müssen. Das kostet sie nochmal mehr Energie, nochmal mehr Stresshormone, als sie eigentlich dafür gemacht werden. Und dann würden sie hier erst recht zu Hause jemanden wünschen, der halt noch in Anführungszeichen stärker ist und noch mehr in der männlichen Rolle ist, damit sie zumindest in ihrer Freizeit das mal loslassen können. Aber das Problem ist halt, dass Frauen meistens, die halt beruflich sehr, sehr stark sind, es dann ganz, ganz schwer haben, sich privat erstens da fallen zu lassen und sich meistens halt dann auch einen Partner ausgesucht haben, der halt eher diesen femininen Part hat. Zu Beginn, das ist halt auch dieses, wo dann Reife und Alter mit rauskommt, wenn du halt dir dann einen Partner suchst in deinen 20ern, dann ist dir das noch nicht so wichtig, dann fällt dir das vielleicht noch gar nicht so auf, dann hast du auch noch die Energie, aber wenn du dann halt Mitte 40 als Frau bist, denkst du dir, scheiße, eigentlich doch nicht mehr, was ich möchte, und dann bist du aber halt schon 20 Jahre mit diesem Partner zusammen, der eher eine sehr feminine Seite ausstrahlt. Und dann beißt sich das halt meistens in den Schwanz. Das heißt, das Problem ist, dass die meisten Frauen sich in einem jungen Alter, wo sie erstens noch nicht so bewusst sind, wo sie vielleicht noch nicht so weit sind, wo sie auch noch die Energie haben, um die ganze Zeit on fire zu sein, aber später dann merken, das ist eigentlich jetzt doch nicht mehr das, was mich glücklich macht. Das ist halt so ein bisschen die Krux dahinter. Alle Patientinnen, die ich habe, alle Frauen, die ich kenne, das ist dann auch mal völlig okay, dass du als Frau in einer männlichen Führungsrolle sein kannst und dass du das auch machen kannst. Das klappt auch wunderbar, aber es kostet die Frau deutlich mehr Ressourcen als uns Männer. Und dann möchte sie halt oder braucht sie umso mehr, dass sie sich halt danach zu Hause in diese weibliche Rolle fallen lassen kann, wo sie sich eigentlich wohler fühlt, wo sie sich auch erholen kann, damit sie dann für ihren Beruf auch wieder diese Energie hat. Aber das große Problem ist, dass das halt meistens nicht aufhört und dann landen halt die meisten Frauen irgendwann total ausgebrannt bei mir in der Praxis und können halt gar nicht mehr, weil sie 24 Stunden halt diesen männlichen Part übernehmen müssen. Und das ist halt so das Thema. Und die Frage ist, ob Frauen dafür gemacht sind, rein körperlich gesehen, 40 Jahre, 50 Jahre diesen Druck, diese männliche Rolle beruflich auch zu übernehmen, das bleibt noch dahingestellt. Ich muss sagen, aus Erfahrung habe ich noch keine glückliche Beziehung gesehen und keine glückliche Frau, wo vor allem auch die finanzielle Last zu 100% auf ihr lastet. Vor allem halt dieser finanzielle Druck, wenn die Frau die Hauptverdienerin in der Familie ist, die Familie davon abhängig ist, habe ich selten bisher gesehen, dass die Frau damit super glücklich ist, dass die Beziehung gut funktioniert. Weil wir Männer können uns halt einfach, wie wir zu Beginn gesagt haben, viel mehr am Arsch lecken lassen. Wenn es mal finanziell ein bisschen eng wird, werden wir Männer trotzdem meistens ruhig schlafen können. Frauen, sobald da finanziell ein bisschen was ist, ohne dass das wirklich schon bedrohlich wäre, gibt es schon viel, viel mehr Panik. Also die Stressreaktion ist dann schon viel, viel größer, was einfach sehr, sehr anstrengend sein kann. Und wie gesagt, das ist einfach schwierig. Es gibt nicht das richtig oder falsch für alle Menschen und alle Männer, alle Frauen. Das ist vollkommen bewusst. Aber ich sage halt meinen Patientinnen, die in solchen Berufsgruppen sind, du musst in deiner Freizeit noch mal mehr auf deine weibliche Seite achten. Weibliche Hobbys, dich mit anderen Frauen treffen. Wie kannst du mehr in diese passive, in diese annehmende Rolle gehen? Also sei es Massage, Badewanne, Musik, Tanzen, kreativ sein. Das musst du umso mehr machen, um diese Balance ja irgendwie noch herzustellen, wenn du nicht irgendwann ja ein zweiter Mann sein möchtest. Und das ist das, woran wir halt dann arbeiten. Und ja, dann zeigt sich, wie das halt läuft.
Und wofür du ja sozusagen plädierst, jetzt unabhängig, wer das Geld verdient, plädierst du einfach dafür, dass wir Männer auch eine Bringpflicht insofern gesehen Definitiv. Haben, dass wir Definitiv. Uns mit dieser männlichen Gesundheit auseinandersetzen müssen. Und das finde ich so Definitiv. Spannend, weil, weißt du, gerade in diesem ganzen Biohacking, in diesem Performance-Bereich gibt es immer, ne? Weißt du, so und so viel Sonne, dann machst du Infrarot, dann machst du Rotlicht, dann machst du Gym. Aber ich glaube, es ist ja viel komplexer als das. Also vor allem diese Verhaltensweise und ich glaube auch sozusagen Traumata und auch zu gucken, sozusagen, wie wird unser Denken beeinflusst. Wenn ich das alles nicht, weißt du, wenn ich mich damit nicht befasst habe, dann fühlt sich das für mich so ein bisschen an, dann kann ich noch so oft in die Sauna gehen oder noch so oft ins Eisbett gehen. Das ist, weißt du, so ein bisschen Wasser auf dem heißen Stein so ungefähr. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was du auch sagst, diese Grundlage von Verhalten, von Nutrition, und von Sport natürlich da sein muss, aber ich glaube, vor allem geht es auch einfach wirklich darum, dass wir einfach bewusst an uns selber als Mann oder als Männer arbeiten. Ne?
Also das mit diesen Finanzen, also ich glaube schon, dass mindestens langfristig, damit das gut funktioniert, meiner Erfahrung nach in den meisten Fällen 50-50 sein sollte oder vielleicht so 51% Mann, 49% Frau, so ganz grob gesehen. Und dass der Großteil dieser Verantwortung auf unseren Schultern lasten sollte. Und da geht's halt ganz, ganz viel um Verantwortung. Wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen über die japanische, deutsche Kultur gesprochen, Leistungsgesellschaft, auch Suizidraten. Aber ich glaube schon, dass ein ganz wichtiger Feature für uns Männer ist, eben Verantwortung zu tragen, dass wir Männer auch mehr dafür gemacht sind, die Sachen zu machen, worauf wir eigentlich keinen Bock haben. Und dass Frauen schon so auch wieder ganz banal gesagt ein bisschen mehr wie Kinder sein dürfen, dass sie halt mehr machen dürfen, worauf sie einfach nur Lust haben. Und wir Männer sind halt die, die dann den Part machen, wo wir sagen, darauf hat halt keiner Lust. Wenn Jordan Peterson sagt ja auch ganz viel, die meisten Berufe, irgendwo irgendwelche Kanäle sauber machen, irgendwo auf dem Masten klettern und was sauber machen, das machen keine Frauen. Warum auch? Und da streiten sich auch die Frauen nicht, dass sie sagen, ja, da sind es auch nur 100% Männer, die da arbeiten. Und das ist halt unser männlicher Part zu sagen, okay, wenn die Titanic untergeht, Männer als Letztes. Das ist halt der wichtige Part davon. Wichtig ist halt trotzdem, die Balance zu finden. Wichtig ist halt trotzdem, dass du nicht ausbrennst. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Grund dahinter ist halt dein Warum. Wenn du es einfach nur machst, weil es alle sagen und du in einem Job bist, der dich überhaupt nicht erfüllt, dann wirst du ausbrennen. Wenn du aber was hast, was dich motiviert, dass du sagst, hey, ich mache das für meine Familie, dass es meiner Familie gut geht, ich sehe hier einen Sinn hinter meinem Job, dann wirst du auch, wenn du auf Schlaf, Ernährung und all die Sachen achtest, wirst du auch nicht ausbrennen, sondern es wird dich eher erfüllen. Und das ist dieser entscheidende Grund, warum ich schon Disziplin, Verantwortung, auch Leistung in gewissem Punkt wichtig finde als Mann, aber du halt darauf achten musst, dass du halt, wie gesagt, auch wieder auf Erholung achtest, dass du auf dein Warum achtest. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir Männer sind dafür schon gemacht. Und wie gesagt, ich werde jetzt nicht von meiner Verlobten verlangen, dass wenn wir hundemüde sind und sie eigentlich ins Bett geht, dass ich sage, ja, du bringst jetzt noch den Müll raus, draußen im Dunkeln irgendwo auf die Straße. Das werde ich nicht von ihr verlangen. Das ist halt einfach meine Aufgabe, auch wenn ich auch gar keinen Bock natürlich darauf habe. Aber ich bin halt der Mann und das ist halt dann einfach so, dass ich diese Sachen mache, worauf ich keinen Bock habe, weil sonst müsste es ja sie machen und da ist sie halt die Frau. Und das mache ich halt dann auch gerne. Also ich mache ganz, ganz viele Sachen, worauf ich null Bock habe, weil ich weiß, das ist einfach in der Beziehung hier meine Aufgabe.
Ja, ich glaube, das ist, mein Gefühl ist, dass das, weißt du, ein gemeinsames Wachsen in einer Beziehung ist. Ne? Ich glaube, es gibt nicht per se ein richtig oder falsch, sondern ich glaube, viele Sachen ändern sich vielleicht auch mit der Zeit. Ne? Also ich stimme mit vielem von dem, was du gesagt hast, überein, aber Ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach auch viele Paare zu Hause gibt. Das ist ja eine andere Absprache. Ob das jetzt sinnlich ist oder nicht, das ist, glaube ich, eine andere Frage. Aber es ist ja, es ist einfach spannend, weil ich glaube, es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten, auch vor allem sozusagen aus diesem männlichen und weiblichen Gesundheitshintergrund. Ne? Eine Sache, die ich spannend finde, ist vor allem sozusagen, auch wenn man mal auf das Altern guckt. Ne? Das ist ja, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber mein Gefühl ist, dass Frauen eben tendenziell älter werden als Männer. Und hast du vorhin aber gesagt, dass Frauen tendenziell häufiger Autoimmunerkrankungen bekommen. Ich glaube, ich habe im Vorfeld nochmal nachgeguckt, dass es aber auch häufiger zum Beispiel ist, dass Männer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden oder auch ja, durchaus auch sterben. Ne? Was ja, glaube ich, in einigen Industrienationen 50-60% sozusagen sind. Wie hängt das jetzt zusammen? Weil ich meine, auf der einen Seite haben wir gerade darüber gesprochen, dass der Mann natürlich auch diese Leistungsfähigkeit hat, auch was testosterongetrieben natürlich dahin gut funktioniert. Aber es ist ja hinten raus und auch durchaus ein bisschen das Genick brechen kann. Ne?
Ja, also Herz-Kreislauf-Erkrankung ist immer noch der in den westlichen Ländern häufigster Todesgrund Nummer eins bei weitem. Also viel, viel mehr als Krebs oder neurodegenerative Erkrankungen, das sind so die Top 3. Und wenn wir uns halt so die Hauptrisikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen angucken, haben wir so 4, 5 Marker. Punkt Nummer eins, mit Abstand der größte Risikofaktor ist Insulin, Insulinsensitivität und Insulinresistenz, ist der erste Risikomarker. Der zweite Risikomarker ist Triglyceride. Triglyceride hoch, auch ein Risikomarker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hängt auch an deinem Kohlenhydratkonsum, falsche Kohlenhydrate, schnelle Kohlenhydrate, sowas. Der dritte Risikomarker ist oxidiertes LDL, also wie viel von deinen Fetten ist oxidiert. Also da haben wir halt Antioxidantien und Oxidantien, und wenn das oxidierte LDL sehr stark erhöht ist, hast du auch ein erhöhtes Risiko. Und das nächste ist halt Homozystein. Homozystein ist ein Marker, der für die Entzündung der Blutgefäße und dann auch zur Arteriosklerose führt. Viele dieser Faktoren haben halt dann wieder mit Lifestyle und Ernährung zu tun. Und wenn wir uns halt die meisten Männer einfach angucken, die achten halt deutlich weniger auf ihre Ernährung, sind dann irgendwann übergewichtig, haben einen Bauch, essen halt dann die Sachen, die wir uns so typisch vorstellen. Und dadurch gehen halt all diese Marker einfach hoch. Das ist ein ganz, ganz einfacher Grund. Ich glaube gar nicht so sehr, dass das hormonell bedingt ist, sondern dass das einfach eher typisches Verhalten ist, wo wir uns halt die meisten Männer, vor allem so Generationen unserer Väter, Großväter vorstellen, die halt einfach auf sowas überhaupt nicht achten. Und dass die meisten halt dann irgendwann einfach eine Insulinresistenz haben, eher zu viel viszerales Fett haben, kaum Gemüse, kaum antioxidative Sachen, kaum Polyphenole zu sich nehmen und dann einfach das haben. Wir gucken einfach in den Bereichen, wo du sehr viele Hundertjährige hast, sei es dann eben Japan, in gewissen Regionen, Sardinien, griechische Inseln, da haben die halt einen sehr, sehr hohen Konsum einfach an Polyphenolen und sowas, die halt für all die anderen Sachen dann wegmachen. Also zum Beispiel auch auf vielen dieser mediterranen Inseln, alle Männer, die halt so diesen Altersdurchschnitt anheben, weil die halt auch fast 90 oder 100 werden, die rauchen alle. Aber die leben halt alle trotzdem noch sehr stark im Einklang mit der Natur, mit den Biorhythmen, zirkadianen Rhythmen. Die ernähren sich sehr polyphenolreich und das kompensiert sehr, sehr viele der negativen Effekte des Rauchens, wobei Nikotin ja ein starker Mitochondrienbooster ist. Nur wir haben halt diesen oxidativen Aspekt vom Rauchen. Und wenn man halt dann, wie gesagt, sehr, sehr stark antioxidativ lebt und sich ernährt, kompensiert man das und hat halt nur in Anführungszeichen positive Aspekte des Rauchens. Und das ist halt so der Hauptgrund meiner Meinung nach, dass halt die meisten Männer kein Gemüse so richtig essen, sich fehlernähren und halt dann einfach stark übergewichtig irgendwann sind. Und dann gehen halt diese ganzen Marker hoch. Frauen, die übergewichtig wären oder sind, haben dann genau die gleichen Risikofaktoren wie Männer. Aber Frauen machen das halt meistens nicht. Das heißt, wir haben halt mehr übergewichtige Männer. Das gleicht sich mittlerweile auch schon stark aus. Aber das ist so eigentlich der Hauptgrund für dieses erhöhte Risiko.
Und du sagst aber ganz klar, dass das einmal Lifestyle-bezogen ist. Also das ist sozusagen jetzt gar nicht so sehr was mit geschlechterspezifischen, biologischen Konstitutionen hat, sondern einfach wahrscheinlich, Testosteronabfall, dadurch wahrscheinlich weniger, weniger Bewegung, mehr schlechtes Essen und dann bist du in so einem, diesen Teufelskreislauf, ne?
Und das betrifft uns Männer einfach mehr, weil wir uns Männer dann auch wieder da in dem Aspekt, glaube ich, ein bisschen mehr am Arsch lecken lassen und sagen, es ist uns doch scheißegal, wie wir aussehen, ob wir Dinge und Frauen halt doch bis ins hohe Alter sagen, hey, die wollen jetzt nicht, wie sehe ich denn aus, was denken dann andere Leute von mir? Und ich glaube, dass das rein Lifestyle-bezogen ist, also Testosteron ist definitiv kein Risikomarker für Herz-Kreislauf-Erkrankung. Eher das Gegenteil, junge Männer haben keine Herz-Kreislauf-Erkrankung, weil Testosteron davor beschützt. Und das ist halt ein großer, großer Aspekt. Ein Aspekt, der schon ein bisschen geschlechterspezifisch ist, ist, dass ein höherer Eisenspiegel schon auch diese Risikosachen erhöhen kann, zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Insulinresistenzen und Frauen da einfach den Vorteil haben, bis sie noch ihren Zyklus haben, dass sie monatlich halt ein bisschen Eisen abgeben. Und das ist auch sehr, sehr interessant, dass halt zum Beispiel Frauen vor der Menopause ein deutlich geringeres Risiko für viele Erkrankungen haben. Und sobald sie in die Menopause kommen, haben sie statistisch gesehen das gleiche Risiko wie wir Männer, weil sie halt aufhören, regelmäßig Eisen abzugeben. Und ich sehe das bei ganz, ganz vielen Männern, dass die zu viel Ferritin, zu hohe Eisenwerte haben. Und da gibt es gute, gute Daten, dass Männer, die ab und zu Blutspenden gehen, deutlich bessere Health-Outcomes haben, weil sie ein bisschen überschüssiges Eisen abgeben, was dann einfach entzündlich wirken kann, was oxidativ wirken kann, was sich im Gehirn, in der Leber und im Herzen ablagern kann. Also das ist so ein Aspekt, wo ich sage, mit dem Bluten monatlich, da haben Frauen diesen Vorteil. Aber ansonsten ist es meiner Meinung nach nur Lifestyle. Testosteron wirkt einfach nur beschützend vor den ganzen Sachen. Deswegen haben junge Männer keine Probleme mit der Prostata, keine Herz-Kreislauf-Probleme, sondern erst im Alter, wenn das Testosteron dann abfällt.
Das heißt, die Lösung für uns Männer ist dann sozusagen vor allem bis ins hohe Alter gut schlafen,
yes,
gut ernähren und Kraftsport und Bewegung wahrscheinlich.
Genau, oder? Genau. Ja. Muskulatur okay. erhalten so gut wie möglich, weil Muskulatur unfassbar beschützend wirkt, antientzündlich, ist ein ganz, so der einer der größten Risikofaktoren für im Alter zu sterben, ist weniger Muskulatur. Also das ist ein riesen Thema. Sarkopenie ist der Fachbegriff dafür, weil wir einfach wissen, dass Muskulatur schützend auf all diese Aspekte wirkt. Und Muskulatur schützt dich vor Stürzen, aber je mehr Muskulatur du hast, desto mehr wirst du dich wahrscheinlich auch bewegen. Und Bewegung halt einfach der wichtigste Schutzfaktor auch für Herz-Kreislauf, aber auch fürs Gehirn wiederum ist. Das bedeutet also bis ins hohe Alter, Schlaf, Ernährung, all die Faktoren, die du gerade genannt hast, ein gesundes männliches Verhalten, das schützt dann vor ganz, ganz vielen Sachen und verzeiht dir dann auch andere Sachen wie vielleicht gelegentlich mal einen Schluck Alkohol, gelegentlich mal ein bisschen rauchen, wenn du den Rest ein gesundes Körperfettanteil für dein Alter, das sind so ganz wichtige Faktoren.
Und sag mal, du hast eben Blut abnehmen, also ich habe es schon ein paar Mal gehört, dass Blutabnehmen gut ist. Ne? Ich bin mir eigentlich sicher, dass es hier sozusagen zur Produktion von neuen Blutkörperchen kommt. Aber kannst du noch mal so ein bisschen die Wirkweise erklären, warum es vielleicht auch nicht erst im späten Alter was Sinnvolles ist, sondern ich glaube jetzt auch schon im frühen Alter, also gesellschaftlich mal vielleicht ausgeblendet, einfach mal aus biologischer Sicht.
Ja, also was ein großer Part der Therapie ist, ist es ja so individuell wie möglich zu gestalten. Kann ich jetzt hier nicht, weil ich halt generell rede, aber was ich eben nur empfehlen kann, ich kann jedem empfehlen, Mann wie Frau, einfach mal die ganzen Eisenmarker zu bestimmen. Und die ganzen Eisenmarker ist viel, viel mehr als nur Hämoglobin. Also Hämoglobin willst du bestimmen, großes Blutbild einfach, da ist das alles dabei. Hämoglobin, Erythrozyten, Hämatokrit. Dann willst du Eisen, Transferrin, Transferinsättigung und Ferritin dazu bestimmen. Und da willst du halt gucken, wo bin ich da ungefähr. Man kann sich da leider nicht auf die Referenzbereiche des Labors verlassen, weil da Ferritin von 20 bis 400 reicht. Also eine Riesenspanne und das ist halt völlig bescheuert. Du willst ein gesundes Ferritin-Level haben, das ist der wichtigste Marker, von circa, sagen wir, 60 bis 100. Dann musst du die Symptome dazu betrachten und schauen, okay, bin ich drunter oder drüber. Frauen will ich so meistens 60 bis 80 haben. Manche Therapeuten sagen, ja, du willst 100 oder mehr haben. Aber mit 60 bis 80 bei Ferritin fühlen sich die meisten Frauen sehr wohl. Da muss man schauen, die meisten Frauen sind drunter. Da muss man gucken, okay, müssen wir Ernährung anpassen? Müssen wir die Verdauung anpassen? Müssen wir gegebenenfalls, weil du sehr viel blutest und weil du nicht sehr viel rotes Fleisch hast, ein bisschen supplementieren, das ist dann auch okay. Und bei Männern sehe ich halt oft, dass die halt drüber sind. Alles bis 150 ist noch okay. Aber wenn du einen Ferritinwert höher als 150 hast, erhöhen sich alle diese Risikomarker, die wir gerade gesagt haben. Es erhöht sich auch das Risiko für eine Insulinresistenz. Das ist eindeutig beschrieben. Man weiß nicht eindeutig, ist es Henne oder Ei, hat man erst zu viel Eisen und ist dann automatisch insulinresistenter oder hat man erst eine Insulinresistenz und der Körper lagert mehr Eisen ein. Das, glaube ich, ist nicht ganz bekannt, aber man weiß, dass sich das auf jeden Fall gegenseitig bedingt. Und sobald der Ferritinwert über 150 geht, würde ich regelmäßig zum Blutspenden gehen, wenn du nicht vollkommen erschöpft und kaputt bist, weil du natürlich ja beim Blutspenden auch andere Mineralien und so abgibst. Das heißt, wenn ich Patienten habe, wo ich erst zu Beginn arbeite und die sind völlig erschöpft und völlig müde, warte ich 6 Monate, bis ich die zum Blutspenden schicke und schaue, ob sich das vielleicht selber reguliert. Aber ansonsten schaue ich, dass ich die Leute regelmäßig zum Blutbänden schicke. Kann je nach Genetik, je nach Fall sein, einmal alle 3 Monate, alle 6 Monate, alle 12 Monate vielleicht. Man möchte natürlich dann auch beim Ferritin nicht zu niedrig abrutschen als Mann, deswegen nachkontrollieren. Aber das ist so ein genereller Weg, wo man sich gucken kann, wie das geht. Weil wir Männer, wir essen tendenziell mehr rotes Fleisch, wir bluten nicht regelmäßig. Das heißt, wir lagern mehr Eisen ein. Und überschüssiges Eisen kann ins Gehirn gehen, kann in die Leber gehen, kann in die Bauchspeicheldrüse gehen, kann in die Gelenke gehen und kann halt einfach leichter rosten, oxidieren. Rost ist Oxidation. Und dann haben wir halt eine Quelle in uns, die einfach viel, viel mehr oxidiert und viel, viel mehr oxidativen Stress erzeugen kann. Und zum Beispiel diese Altersflecken bei alten Leuten auf den Händen oder im Gesicht, das ist oxidiertes Eisen im Körper. Und das ist halt zu viele Omega-6-Fettsäuren oder schlechte Fette in Kombination mit zu viel Eisen oder irgendwelchen Metallen. Meistens ist es eben Eisen und das fängt dann an zu rosten. Und wenn du mit den Leuten arbeitest, gehen diese Altersflecken auch wieder zurück. Das ist sehr, sehr spannend zu beurteilen. Und da sieht man, oh, da ist sehr, sehr viel oxidativer Prozess, schlechte Fette, schlechtes Eisen oder überschüssiges Eisen. Und wie gesagt, da ist ein Aspekt dann oft Blutspenden, Es gibt verschiedene Gründe, warum man nicht Blut spenden kann. Sei es zum Beispiel, weil man älter als 65 ist. Dann kann man vielleicht mit seinem Arzt arbeiten, der dann Aderlass macht. Beim Aderlass gibt man nicht 500 Milliliter, sondern 200 Milliliter nur ab. Das kann auch gut funktionieren. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man deswegen weniger rotes Fleisch essen sollte, wenn man eine gute Qualität hat. Aber das sind so die Aspekte, die man da betrachten kann. Und beim Blutspenden muss man halt immer auch schauen, wie ehrlich man da alles ankreuzt. Ich dürfte aus 2, 3 Gründen kein Blut spenden, weil ich Supplements nehme, weil ich ab und zu mal in gewissen Ländern war, wo ich mir sage, hey, mein Blut gefühlt könnte Leute aus dem Koma wahrscheinlich erwecken mit all dem, was ich richtig mache. Da habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich da 1, 2 Sachen so ein bisschen flunker, weil ich weiß, dieses Blut würde niemand schaden, sondern nur Leuten helfen. Das muss halt jeder für sich selber wissen. Ich dürfte zum Beispiel auch kein Blut spenden, weil meine Partnerin Südamerikanerin ist, was ich total einen Blödsinn halte. Also lauter so banale Sachen. Wenn ich jetzt wirklich sage, ja, okay, ich habe irgendeine sexuell übertragbare Krankheit, ich war gerade beim Tätowieren, ja, dann würde ich natürlich auch kein Blut spenden. Aber ansonsten, wie gesagt, muss man selber so ein bisschen, finde ich, entscheiden, wie sinnhaft gewisse Ausschlusskriterien sind und wie genau man da gewisse Sachen angibt oder nicht.
Krass. Super spannend und wusste ich selber auch noch nicht. Von daher, ich glaube, ich melde mich mal bei dir, damit wir mal eine Eisenbestimmung machen. Ja. Also, ich bin wahrscheinlich noch zu jung. Was heißt zu jung? Also, wahrscheinlich noch, weißt du, ich glaube, in den Dankbaren mit 30ern, ich glaube, da ist man, ist der Körper.
Ja, aber es gibt auch genetische Aspekte, wie viel Eisen man einatmet. Also ich habe auch Leute mit Anfang 20. Ich hatte letztens einen Patienten circa in unserem Alter, der hat einen Ferritinwert von 800 gehabt. Also, unfassbar. Da gibt es auch einen genetischen Namen dafür. Das nennt sich dann Hämatomakrose, dass man genetisch eine Eisenspeicherkrankheit hat. Das Problem ist nur, dass nicht alle gleich diese genetische Erkrankung haben, wo es so extrem wird, sondern dass die halt so eine mildere Variante davon haben. Und dann sagt der Arzt, ja, ist ja alles noch okay. Und da lohnt sich halt dann auch schon. Also wie gesagt, einfach das mal zu checken, ist nie verkehrt. Kann sein, dass man das jung schon hat, weil man genetisch, zum Beispiel die asiatische Genetik lagert einfach viel, viel mehr Eisen ein, weil in den asiatischen Ländern viel, viel weniger rotes Fleisch und so konsumiert wurde. Und die mussten dann einfach aus Pflanzen oder anderen tierischen Produkten viel mehr Eisen aufnehmen, als wir Mitteleuropäer das mussten. Das heißt, genetisch macht da auch, gibt es gewisse Unterschiede, wie leicht du, wenn wir uns ganz gleich ernähren würden, würdest du vielleicht viel, viel mehr Eisen einlagern als ich. Deswegen ist es nie verkehrt zu checken.
Super spannend. Ja, melde ich mich mal bei dir, weil ich glaube, das würde mich super interessieren, weil ich einfach von mir so ein, weißt du, so ein leeres Blatt Papier, nie drüber nachgedacht, nie mit beschwasst, aber es macht total viel Sinn. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, Johannes, das haben wir in diesem Podcast nicht beleuchtet, aber wir sollten es beleuchten?
Zum Thema Männlichkeit, nein. Also wir haben über alles so grob gesprochen, wir haben mal so einen groben Überblick gegeben. Basic Tipps ist halt wirklich, okay, achte auf deinen Schlaf, achte auf deine Erholung. Basic Nährstoffe, um halt Testosteron zu erhöhen, ist halt so die Klassiker, aber vor allem Zink ist da unfassbar wichtig. Bor kann auch Testosteron ab so 10 Milligramm auf täglicher Basis erhöhen, gibt es gute Daten, wenn man wirklich weiß, hey, man hat ein bisschen niedriges Testosteron. Ernährung halt auf ein gesunden Körperfettanteil achten, ausreichend Eiweiß essen, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber die meisten essen tendenziell ein bisschen wenig heutzutage. Rotes Fleisch erhöht einfach auch Testosteron, das ist eindeutig, dass man da auf ein gesundes Maß kommt, nicht zu viel, nicht zu wenig. Es geht bei allem um Balance und dass man halt, wie gesagt, dann an den Themen arbeitet, die man einfach beeinflussen kann. Und Verhalten ist ein ganz, ganz großes Thema. Da gibt es 2 gute Bücher, meiner Meinung nach, Männlichkeit leben und Der Weg des wahren Mannes. Beide ein bisschen unterschiedlich geschrieben und so, aber die kann man auf jeden Fall sich als Mann mal lesen und man pickt sich seine Rosinen daraus, die man daraus braucht und was man nicht braucht, lässt man im Buch. Und das ist aber auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich unbedingt beschäftigen sollte, weil es halt ja, dein Verhalten, deine Gefühle, dein Berufsleben, dein Beziehungsleben so stark beeinflusst. Und deswegen ist definitiv ein Thema, wo unsere Gesellschaft nicht so viel Fokus gerade drauf legt oder das eher negativ darstellt und das in falsche Lichter gestellt wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selbst damit beschäftigen.
Super spannend, kann ich so nur unterschreiben. Wie finden Leute dich, Marc, wenn man jetzt sagt, so, hey, ich fand das sympathisch, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten oder mehr. Ich weiß, du machst auf Instagram noch einiges, also aber ja. Wo kann man dir am besten folgen?
Ja, also Instagram, da mache ich sehr viel. Also wenn jemand wirklich sagt, hey, ich will mir das mal genauer anschauen oder schauen, was der Marc sonst noch so macht, würde ich erstmal jedem raten, Instagram. Und ansonsten einfach googeln, Internet. Da ist eine Seite, wo ich schreibe, Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit, wie meine Arbeit grob aussieht, was für Voraussetzungen du als Patient erfüllen müsstest, um mit mir zu arbeiten. Also ich arbeite zum Beispiel nicht mit veganen Patienten zusammen, weil ich sonst keine Aussichten auf Erfolge meiner Meinung nach sehe. Und da gibt es so andere Ausschlusskriterien. Und wenn man dann sagt, hey, das macht Spaß für mich, das klingt sinnvoll für mich, ich möchte da gerne daran arbeiten, dann kann man sich da am besten über die Homepage melden und dann schaut man, ob man zusammenkommt.
Cool. Das verlinken wir alles unten. Das brauche ich also nochmal von dir, Marc. Ansonsten ganz vielen lieben Dank. Ich habe selber wahnsinnig viel gelernt. Ich glaube, wir könnten nochmal eine Stunde reden. Habe ich gar keine Zweifel dran. Das machen wir vielleicht im Part 2. Genau, aber vielen Dank für dein Wissen. für alles Kommende und ich hoffe, dass wir ja, viel Mehrwert bieten können. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Tschüss, tschüss.
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.